und dann in so einem kleinen, modrigen, mit so Blättern und Zweigen vollgestopften Tümpel abzutauchen und dann direkt in diese riesige Kathedrale zu fallen. Es war völlig weltfremd. Normalerweise bist du in einer Höhle, die ist so groß, vielleicht so 5 Meter breit, 3-4 Meter hoch. Du siehst überall die weißen Wände und die Stalagmiten und Stalaktiten. Und plötzlich verschwindet alles. Du tauchst durch ein Loch durch und dann ist nichts mehr da. Du siehst gerade so vielleicht noch die Decke. Vor dir ist einfach ein schwarzes Loch und unter dir ist eine steile Wand und du siehst den Boden nicht mehr. Wie als wenn du aus dem Raumschiff ins All geworfen wirst.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Es gibt ja Gäste bei Helden der Meere, die sind immer wieder zu Gast. Und einer dieser Stammgäste ist Uli Kunz. Er ist TerraX-Moderator, Forschungstaucher und Teil des Submaris-Teams. Vor kurzem ist bereits ein Deep Dive zum Thema Reisen mit ihm erschienen, aber in den vergangenen Jahren habe ich immer wieder mit ihm gesprochen, häufig an TerraX-Folgen aufgehängt, die er gedreht hat und wo er dann hier im Podcast von Behind the Scenes berichtet. Und so erwartet uns dieses Mal wieder eine eher klassische Folge mit Uli. Was nicht klassisch ist, ist, dass wir über Gewässer sprechen, die kein Meer sind. So nimmt uns Uli zum Beispiel mit in Höhlen, in die man ziemlich tief abtauchen oder sich auch abseilen kann, wobei Uli viel schneller an seine Grenzen stößt als beim Tauchen. Und Uli erklärt uns, warum er diese Tauchgänge für fast schon sicherer hält als einen Urlaubstauchgang an der Tauchbasis. Wir sprechen aber auch über Seen, von denen es auf unserem Planeten ziemlich viele gibt. Einige davon fand ich ganz besonders, denn sie werden von der Wissenschaft quasi als riesengroße Reagenzgläser benutzt. Und ihr könnt euch auf eine weitere Gewässerregion freuen, nämlich die Flussdeltas. Mit Uli besuchen wir ein ganz besonderes Flussdelta auf Tasmanien, das irgendwo zwischen Jurassic Park und Tiefsee rangiert. Außerdem sprechen wir über die Flussdelfine des Amazonas und die immer noch gut gehüteten Geheimnisse der Aale. Ihr merkt schon, wir haben ein ganz schön buntes Programm vor uns und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Meeresbiologe Uli Kunz.
Werbung.
Viele von euch schreiben mir, dass sie den Wunsch haben, beruflich etwas mit dem Meer zu machen. Oft steht die Frage im Raum, was kann ich studieren, um die Meere zu verstehen, zu schützen und ein Leben zu führen, das eng mit den Gewässern verbunden ist. Die meisten denken dann zuerst an Meeresbiologie, aber es gibt eine wirklich spannende Alternative. Die Uni Koblenz bietet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Hochschule Koblenz, den neuen Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft an, mit Bachelor und Master. Das Besondere, hier kommen drei Welten zusammen. Biologische Grundlagenforschung an der Uni, technisches Denken aus dem Ingenieurwesen der Hochschule und echte Praxis aus der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Im Studium lernst du, wie aquatische Ökosysteme wirklich funktionieren. Von Mikroorganismen und Algen über Fischbestände bis hin zu den großen Umweltkrisen, wie etwa Fischsterben in Flüssen und Küstengewässern. Der Studiengang ist NC-frei und somit leicht zugänglich. Durch die breite Ausbildung erlangst du ein umfassendes, systemisches Verständnis, aber auch Methoden aus der Statistik und Datenanalyse, also Fähigkeiten, mit denen dir später viele berufliche Wege offenstehen. Wenn du also überlegst, aus deiner Begeisterung für Meere und Wasser einen Beruf zu machen, dann schau dir den Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft in Koblenz genauer an. Ein Link dazu findest du in dem Linktree in den Shownotes.
Hallo Uli.
Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen zurück. Ein viel gewünschter Gast und heute werden wir gemeinsam ganz viel über Wasser reden, aber weniger über das Meer, sondern wir machen einen kleinen Exkurs und schauen uns, so wie du das in den letzten Jahren getan hast, Gewässer an, die keine Meere sind. Das finde ich jetzt ziemlich spannend, dass du als Meeresbiologe quasi diesen Twist gemacht hast und dann hast du dich mit Höhlen auseinandergesetzt und mit Seen und mit Wasserfällen und mit Flussdeltas. Und ich habe mich gefragt, was zieht dich in diese Lebensräume und was übersieht man vielleicht, wenn man die ganze Zeit nur mit dem Meer beschäftigt ist?
Das Tauchen oder das Arbeiten in diesen Süßwassergefilden und Seen war tatsächlich gar nicht so eine große Herausforderung, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Süßwasser. Ich habe ja Tauchen gelernt in Baden-Württemberg und mein allererster Freigewässertauchgang war in einem räudigen Baggersee. Da gab es nicht viel zu sehen, aber ich fand es großartig, da überhaupt abzutauchen und einfach unter Wasser zu sein und zu schweben. Und ich glaube, darum geht es mir ja auch heutzutage, wenn ich abtauche, die Unterwasserwelt allgemein kennenzulernen. Und diese Seen oder diese Süßwasserwelten, in denen wir teilweise waren und in die wir ja gleich auch abtauchen, die haben ja durchaus alle einen Bezug zum Meer. Also es gibt ja immer einen gewissen Kreislauf des Wassers. Und da, wo es regnet, da wird es dann die Seen und die Flüsse füllen und die wiederum irgendwann ins Meer münden. Deswegen war es so spannend, eben auch diese Grenzgebiete auszuloten. Also diese Deltas, über die wir ja auch eine Terra-X-Folge gemacht haben, die eben diese Mischwelt zeigen zwischen Süßwasser und dem Salzwasser.
Ja, spannende Welten. Und wir tauchen da jetzt direkt ein und springen in die erste Kategorie. Und zwar... Nee, gar nicht. Schneidet man sowas jetzt raus oder geht man da einfach drüber weiter?
Das lässt du auf jeden Fall drin. Jetzt ist die Frage, ob die erste Kategorie anders heißt oder ob du gleich in die zweite Kategorie einsteigst.
Das war nämlich genau das Problem, was ich in dieser Folge hatte. Ich kann jetzt ja schlecht Abenteuer Ozean ankündigen und dann machen wir alles andere außer Ozean. Aber wenn du mir das so abverlangst, dann bleibt das jetzt mit drin. Und jetzt die Erklärung für euch zu Hause. Es wird diese Folge einmal mehr vom Standard Helden der Meere Programm abgewichen. Und die Kategorien heute heißen ganz anders, sind auch gar keine Kategorien, aber jetzt eröffne ich mal die erste und zwar Höhlen.
Sehr schön.
Ich habe jetzt ja auch schon das Vergnügen gehabt, mit ein paar Menschen zu reden, die gerne Höhlen tauchen gehen. Und habe da so ein ganz eigenes Bild mir entwickelt, aber ich will ja nicht über meine Bilder im Kopf reden, sondern über deine. Und deswegen würde mich interessieren, wie würdest du die Menschen beschreiben, die gerne in Höhlen tauchen gehen?
Ui. Das ist sehr, sehr spannend. Ich kenne jetzt auch nur ein paar natürlich und ich denke, die Motivation ist sicher auch wie bei Meeres- oder Süßwasser- oder Seentauchern immer wieder ganz verschieden. Deswegen kannst du da, glaube ich, nicht eine Beschreibung bekommen. Das wird genauso eine große Bandbreite sein wie in unserer Gesellschaft. Die Menschen, die ins Wasser gehen oder im Meer abtauchen, genauso viele verschiedene, ja, genauso viele verschiedene Menschen findest du, die in die Höhlen gehen. Natürlich müssen sie oder sie dürfen keine klaustrophobischen Zustände haben, sagen wir es mal so. Ich würde aber nicht mal unbedingt sagen, dass sie irgendwie extremst abenteuerlustig sein müssen oder risikobewusst oder sowas. Das ist schön, aber muss nicht unbedingt sein, weil du kannst ja auch durchaus Höhlen tauchen, indem du jetzt nicht gleich 2-3 Kilometer in eine Höhle reinzimmerst, sondern einfach nur in dem Kavernenbereich bleibst, wie zum Beispiel in Mexiko, wo du im Endeffekt immer das Sonnenlicht siehst. Und das ist ja auch schon eine Art von Höhlentauchen. Und es gibt die Menschen, die da nie sich reintrauen, weil sie einfach immer den Weg nach oben frei haben wollen. Das verstehe ich genauso wie die Menschen, die einfach sich da gerne im Endeffekt auch noch mit dem Schlagbohrer in irgendwelche Höhlen hineinbohren, weil es für sie und für mich tatsächlich auch einfach die spannendsten Flecken auf der Erde darstellen, weil es sind einfach weiße Flecken, die noch an vielen Stellen kein Mensch betreten hat.
Mit dem Schlagbohrer in die Höhle rein?
Ja, durchaus. Also es gibt natürlich Menschen, die wirklich dann Höhlen noch aufbohren an manchen Stellen, weil zum Beispiel der Durchgang für die zur nächsten Höhle zu eng ist. Es gibt Menschen, die haben sich früher mit Sprengstoffen durch Höhlen bewegt und im Endeffekt die Engstellen, wo sie nicht mehr durchgepasst haben, einfach erweitert. Und das kann man auch mit dem Schlagbohrer machen.
Hast du das auch schon gemacht?
Nee.
Weil ich hätte das Gefühl, dass es doch vielleicht auch einen gewissen Kodex oder eine Ethik dahinter gibt, dass eine Höhle eben so ist, wie sie ist.
Ja.
Und wenn der Durchgang einen Menschen nicht durchlässt, dass vielleicht genau der Charakter der Höhle ist.
Ja, aber da siehst du, dass einfach eine ganz große Vielzahl an Menschen dort in diese Höhlen hineingehen. Ich hätte da keine Lust drauf, beziehungsweise würde es nicht gerne machen. Aber in Mexiko, wo wir ja auch eine Terra-X-Folge gedreht haben, beziehungsweise eine Geschichte, da kenne ich einige Höhlen, wo du einfach hineintauchst und dann ist im Endeffekt ein Seitengang und du siehst, dass vor diesem Seiteneingang war einfach mal sozusagen ein Gitter aus Stalagmiten und Stalaktiten und Säulen. Und die hat irgendjemand, wahrscheinlich schon vor vielen Jahrzehnten, weggehauen mit dem Hammer, mit dem Brecheisen, um da eben weiterzukommen. Ich würde, wie gesagt, würde es nicht machen, aber ich kann das sozusagen nachvollziehen, dass vor einigen Jahrzehnten garantiert da Menschen weiterschauen wollten und eben hinter diesen Vorhang wollten und dann einfach die Höhle im Endeffekt kaputt gemacht haben.
Okay, ja, spannend. Siehst du, da habe ich vielleicht wieder einen sehr eindimensionalen Blick, weil ich dann vor allem auf die abenteuerlustigsten Höhlentaucher aufmerksam geworden bin. Also ich gender das jetzt nicht, weil das waren bisher tatsächlich Männer, mit denen ich da gesprochen habe. Ja, spannend. Höhlentaucherinnen gerne mal melden.
Ja, da gibt es auf jeden Fall viele.
Gibt es viele, ja. Und ich hätte jetzt gedacht, Mensch, das sind alles schon echt Haut drauf Degen.
Das ist tatsächlich echt schwierig, weil wenn ich Vorträge halte und dann eben auch von unseren Abenteuern in den Höhlen erzähle, dann kommen ja ganz viele Menschen hinterher zu mir und sagen so, sag mal, seid ihr nicht bescheuert, seid ihr nicht irgendwie lebensmüde in diese Höhlen dort hineinzutauchen? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Für mich sind diese Höhlentauchgänge mit der richtigen Ausbildung, mit der richtigen Ausrüstung viel sicherer als zum Beispiel, wenn du auf einer Tauchbasis landest und einfach einen, in Anführungszeichen, Urlaubstauchgang machst mit einer Flasche oder mit einer Ausrüstung, die du nicht kennst, mit einem Automaten, mit einer ersten Stufe dran, mit unbekannten Tauchpartnern in eine Tiefe von 30, 40 Metern. Wenn da unten irgendwas passiert, wenn dir irgendwie ein Schlauch platzt und dein Tauchpartner, einfach weil du ihn nicht kennst, weil du vielleicht, weil ihr nicht so häufig zusammen taucht, dann keine Möglichkeit hast, an diesen Tauchpartner hinzukommen, damit du dort von ihm eine Atemgasspende bekommst, dann bleibt dir nur noch der Weg nach oben. Und das ist immer der schlechte Weg. Also 30, 40 Meter im freien Aufstieg, weil du einfach kein Gas mehr hast, das wird auf jeden Fall schief gehen. Und in der Höhle haben wir alles redundant dabei oder teilweise dreimal oder viermal. Diese Automaten, wir haben Doppelflaschen, da ist alles immer zweimal dabei. Und selbst wenn aus irgendwelchen Gründen das kaputt gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist unglaublich unwahrscheinlich, dann ist mein Tauchbuddy da, mit dem habe ich trainiert, mit dem habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir in diese Höhle hineintauchen, welche Regel an oder welchen Gasverbrauch wir tauchen, also wann wir im Endeffekt umdrehen. Und der hätte dann auch nochmal Gas für mich, damit wir den Rückweg nochmal schaffen. Also für mich sind Höhlentauchgänge, die bewusst geplant sind und die eben von Menschen begangen werden, die wirklich eine gute Ausbildung genossen haben, unglaublich sicher.
Spannende Perspektive. Und tatsächlich hast du ja auch mal an der Rettung oder an einer Rettungsübung aus einer Höhle teilgenommen.
Ja, das finde ich großartig und das zeigt eben auch, wie bewusst manchmal Höhlentauchteams agieren. Und das ist ein Team, die ich schon seit über 10, 12 Jahren kenne und mit denen ich schon die Chance hatte, zweimal in eine Höhle in Südfrankreich hineinzutauchen. Und das Besondere daran ist tatsächlich, dass diese Höhle am Anfang 2 Kilometer lang wassergefüllt ist. Und dann kannst du aber wieder aussteigen und im trockenen Bereich weiterlaufen. Da gibt es wieder einen trockenen Bereich, der ist immer komplett abgeschlossen natürlich, aber du kannst die Luft da drin atmen. Aber allein um da hinzukommen, brauchst du halt irgendwie 1,5 Stunden Tauchzeit mit Scootern, um diese 2 Kilometer zurückzulegen. Und die haben sich überlegt, was passiert denn, wenn wir jetzt da hinten aussteigen, was die auch gemacht haben und was wir dann auch geübt haben, um dann im Endeffekt diesen Verlauf der Höhle weiter zu erkunden. Wenn sich jetzt da irgendjemand das Bein bricht, ne, oder bewusstlos wird, ohne Helm irgendwo gegen die Wand schlägt, einfach weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat oder weil die Höhle nachgegeben hat, dann hat man ja im Endeffekt erstmal ein riesengroßes Problem, weil du kannst dann nicht irgendwie 112 anrufen, da kommt niemand, weil es keine Verbindung gibt. Du musst diesen Taucher wieder an die Oberfläche bringen. Und dieser erste wassergefüllte Tunnel ist eben 2 Kilometer lang, was für Taucher eine irre lange Strecke ist. Und der ist nicht besonders tief, das ist keine große Herausforderung, aber er ist halt sehr lang. Und dann haben wir uns damals eben Gedanken gemacht, wie wir so einen Taucher wieder an die Oberfläche bringen. Und dann war einer dabei, der ist eben Rettungssanitäter, der hat sich ein ganz, ganz cleveres System überlegt, wie man so einen Taucher auf so eine Trage schnallt, dann im Endeffekt einen Taucher mit einem Scooter als Zugpferd vorne wegschickt und noch zwei oder drei Taucher um ihn herum. Also einen hinten, der sozusagen die Trage stabilisiert und zwei Taucher an der Seite, die den Taucher noch mit Gas versorgen. Einfach um wirklich sicher zu gehen, dass wenn der irgendein Problem hat, dass da genügend Menschen und tatsächlich so eine Art Tauchsanitäter um ihn herum sind, die ihn dann auch wieder, die ihm helfen können. Und das war diese Rettungsübung in Anführungszeichen. Das ist also nicht dafür gedacht, dass wenn du unter Wasser irgendein Problem hast, dass du dann wieder an die Oberfläche kommst, sondern das geht wirklich einzig und allein darum, dass wenn du in dieser Höhle oder in einer dieser Höhlen wärst, wo du hinten dran wieder im trockenen Bereich auftauchen kannst, einen Taucher über diese lange Strecke wieder an die Oberfläche bekommst.
Was ja tatsächlich auch in realistischen Szenarien, die man ja immer wieder von Höhlen hört, das Problem war, dass Leute hinter einem Gang, der geflutet war, sitzen und man sich gefragt hat, wie kriegt man die jetzt da durch?
Genau, bei den Jungs bei dieser Fußballmannschaft in Thailand war es ja genau so. Das Problem war einfach nur, dass keiner von diesen Jungs tauchen konnte. Wenn das alles Höhlentaucher gewesen wären, dann hätten die natürlich sehr freudestrahlend die Ausrüstung genommen, die man ihnen da hätte gereicht. Und dann wären die einfach selber rausgetaucht. Aber da das alles kleine Kinder und Jungs waren, die keinerlei Taucherfahrung hatten, musste man halt wirklich zum Äußersten greifen und diese Jungs im Endeffekt sedieren. Also bewusstlos mit Vollgesichtsmasken, mit einer Betreuung von zwei Tauchern durch die extremsten Engstellen, durch Strömungen, im Endeffekt durch eine lebensgefährliche Situation hin wieder rauszuschleusen.
Unfassbar. Ja. Super, super spannend. Dann schauen wir uns doch mal Höhlen an. Und wir haben schon gesagt, manchmal begegnet einem das Meer dann an ganz unerwarteten Orten. Und so hast du Korallen in den Alpen sehen können.
Oh ja, sehr spannend. Also die Korallen, die wir dort gesehen haben, sind natürlich versteinerte Korallen. Das kommt einfach daher, dass die Alpen aufgefaltet wurden oder natürlich das immer noch tun. Bewegt sich ja alles auf unserer Erde. Und die Kalkalpen waren früher einfach der Meeresboden eines riesengroßen Meeres. Und da haben sich Korallen gebildet, also Korallenriffe und Korallenstöcke. Und als die gestorben sind, haben die Fossilien gebildet, sind versteinert und haben sich dann irgendwann jetzt in mehreren tausend Metern Höhe wiedergefunden, weil einfach die Alpen sich an die Oberfläche begeben haben.
Superschön. Und zwar war das in Berchtesgaden die Reiteralm, so heißt diese Höhle scheinbar.
Die Höhle heißt Schwarzbach-Quellhöhle. Das ist der untere Teil. Die Reiteralm ist tatsächlich dieser ganze riesige Felsblock. Also du kommst da wirklich, du siehst es auf der Karte schon. Das ist im Endeffekt immer so fast schon einzelstehende, riesige Monolithe, kann man nicht sagen, aber Gebirgszüge sind, die eben von Tälern umgeben sind. Und das Ganze ist die Reiteralm. Und da sammelt sich dann natürlich das Wasser, wenn es da oben regnet oder eben auch der Schnee schmilzt, dann sammelt sich das ganze Wasser in riesigen Schächten, die eben durch diesen Kalkstein sich hindurchziehen und unten kommt dann das Wasser wieder raus. Und das ist die eigentliche Schwarzbach-Quellhöhle, in die wir dann auch ein Stück reingetaucht sind. Aber die Forscher, mit denen wir unterwegs waren, diese begeisterten Höhlenvereine, die wollen auch herausfinden, ob es eine Verbindung gibt von der Reiteralm, also von der Oberfläche, von der Hochebene nach unten zu dieser Schwarzbach-Quellhöhle. Weil man weiß, dass es auf jeden Fall das Wasser von da oben irgendwann da unten landet. Man weiß einfach noch nicht, welchen Weg.
Ob man als Mensch da durchpassen würde oder ob man mit dem Schlagbohrer dann jetzt 1000 Meter Fels wegstemmen muss, um da überhaupt
anzukommen. Genau. Das war die Frage dieser Gruppe. Und deswegen seilen die sich schon seit Jahrzehnten da immer wieder in irgendwelche Schächte ab. Und da hatte ich eben die Chance und das Glück, die einmal zu begleiten. Allerdings nur bis 50 Meter Tiefe, das hat mir dann gereicht. Weil der eigentliche Schacht ist, glaube ich, über 200 Meter tief. Und das war dann, glaube ich, eine gesunde Entscheidung, weil ich kann zwar Höhlen klettern, ich kann mich abseilen, aber das ist für mich natürlich als ungeübter Kletterer eine viel größere Anstrengung als für die Leute, die das wirklich teilweise jedes Wochenende machen. Und deswegen habe ich dann schon an dem Tag gemerkt, weil du da oben ja auch nicht, also ich habe nicht gut geschlafen, weil es Minusgrade hatte in der Höhle, in der wir übernachtet hatten. Und ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe gewusst, körperlich werde ich heute nicht wahnsinnig viel reißen. Und dann habe ich mich bis 50 Meter abgeseilt. Das ist am Anfang ganz, ganz enge Schächte, die es da runtergeht. Und dann weitet es sich eben. Und dann habe ich da noch runtergeschaut und wusste ich würde richtig gerne da unten sein, weil da unten sich einfach ein riesiger Eisberg befindet, im Berg. In 200 Meter Tiefe ist da einfach durch das Schmelzwasser ein gebildeter Eisberg, der da, ich glaube, 30 Meter hoch da unten in so einer riesigen Kathedrale steht. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, aber es war eine gute Entscheidung für den Dreh und für mich wahrscheinlich auch, dass ich da umgekehrt bin.
Fällt dir das schwer, so eine Entscheidung zu treffen? Weil ich sag mal, für die Doku wäre es wahrscheinlich und für dich selber ja auch cool gewesen.
Ja.
Man hätte dann Bilder von dem Reporter auf dem Eisberg gehabt.
Ja, aber das, solche Entscheidungen fallen mir mittlerweile überhaupt nicht mehr schwer. Ich glaube, früher sind mir die auch nicht schwer gefallen, weil ich einfach genau weiß, wo meine Grenzen sind und ich die manchmal gerne überschreiten würde. Ich mache es ja auch manchmal durchaus, aber dann eben in einem Rahmen, wo nicht ganz viele andere Menschen noch irgendwie involviert sind.
Mhm.
Und ich wusste, wenn ich da unten jetzt irgendwo an so einer überhängenden Wand hänge, ganz allein an so einem Seil und einfach nicht weiterkomme, weil ich irgendwie plötzlich wirklich mein Körper nachlässt oder weil ich zu gestresst bin und da einfach irgendwie einen Fehler mache, dann semmel ich halt irgendwie 80 Meter in die Tiefe und dann ist der nicht nur der Dreh vorbei, sondern dann ist halt die Rettungsaktion bzw.
die Bergungsaktion.
Ja, auch die Folgeaktion und die Folgedrehs sind dann vorbei. Und das wollte ich einfach nicht wagen. Nee.
Ja.
Und es ist ja auch tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eine Herangehensweise, die sich, glaube ich, auch gerade durch das Höhlentauchen und durch die Ausbildung bei mir herausgebildet hat und bei allen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe. Es gibt die eiserne Regel, wenn du in eine Höhle reintauchst mit einem Team, jeder kann den Tauchgang beenden zu jeder Zeit aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt dann unter Wasser keine Diskussion, warum dieser Taucher jetzt umdrehen will und wieder langsam hinaustauchen möchte. Das wird dann erst hinterher geklärt.
Mhm.
Weil es gibt natürlich dann die Idee, warum dreht er jetzt um? Wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Das kann aus irgendwelchen nichtigen Gründen sein. Man fühlt sich nicht gut, man irgendwas an der Ausrüstung klemmt oder zwickt. Meistens sind es dann schon irgendwelche Gründe, die den Taucher schon haben triftig nachdenken lassen. Das macht man nicht einfach so. Aber wenn man es dann macht, dann sollten die anderen das einfach akzeptieren. Und das ist bei uns im Team eben der Fall. Wenn einer sagt, er dreht den Tauchgang, er möchte raus, dann gibt es keine Diskussion, dann geht man raus und dann an der Oberfläche kann man fragen, so, hey, was ist los, was war, hast du nicht wohlgefühlt? Und dann kann man ja sagen, oh, ich habe irgendwie zu viel Gas verbraucht in den Weg rein und ich wusste, dann fühle ich mich unwohl, wenn ich dann irgendwie nur noch mit wenig Gas rauskomme. Es kann irgendeine Leine sein, wo du denkst, so, hey, sind wir überhaupt noch hier, sind wir noch richtig? Also das ist ja der größte Albtraum, dass du unter Wasser bist. Du folgst ja immer einer Leine, beziehungsweise hast eine Leine dabei. Du drehst um und weißt einfach plötzlich nicht mehr, wo der Ausgang ist. Und dann beginnt die Problematik. Aber um sowas halt von vornherein zu umgehen, gibt es halt diese eiserne Regel. Und die zählt bei uns immer.
Ja.
Und da muss sich keiner irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, warum er jetzt diesen Tauchgang beendet hat. Das ist dann der Fakt und sicher für die ganze Gruppe.
Ja, finde ich gut. Das Abseilen liegt dir nicht so sehr wie das Abtauchen. Und es gibt ja auch Höhlensysteme, in denen geht es vor allem darum, abzutauchen. Und einer dieser Orte liegt in Yucatan in Mexiko, wo es unfassbare Höhlensysteme gibt. Darüber wurde auch berichtet. Und vielleicht kannst du uns mal mit an diesen Ort nehmen und einfach erstmal beschreiben. Es ist ja ganz, ganz anders als in den Alpen mit Minusgraden, sondern du bist auf einmal in der Hitze Mexikos.
Ja.
Was ist das für ein Ort? Was sind das für Höhlen? Und hat ja auch eine große Geschichte. Selbst bei den Mayas hatten die schon eine Bedeutung. Vielleicht kannst du uns das mal aufmachen, diesen riesigen Spielplatz.
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Spielplatz für ausgebildete Höhlentaucher und Höhlentaucherinnen. Die Höhlen, von denen du sprichst, die befinden sich alle auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Also dieser eine Zipfel, der sich da in die Karibik hineinzieht. Das ist im Endeffekt ein riesengroßes Kalksteinplateau. Und diese Höhlen, die sich da gebildet haben, sind eben die typischen Kalkstein-Karsthöhlen. Das heißt, die haben sich irgendwann gebildet, als der Meeresspiegel 120, 150 Meter niedriger war. Und dann regnet es eben oben auf dieses Plateau rauf. Das ist so leicht saurer Regen. Dann bilden sich die ersten Ritzen und Spalten. Das wird immer größer und irgendwann bilden sich wirklich riesengroße Kavernen, die dann einstürzen und teilweise den Zugang wieder zur Oberfläche freilegen. Und diese Zugänge, die siehst du, ja, weil der Dschungel drauf liegt, nicht unbedingt immer, aber die sind teilweise so groß, kreisrunde Löcher teilweise, dass du sie eben aus der Luft sehr gut sehen kannst. Das sind die sogenannten Zenoten. Und die bilden bis heute den einzigen Zugang zu Süßwasser in Yucatan. Es gibt da keine Flüsse, sondern das ganze Süßwasser, was dort auf den Boden hinabregnet, bildet sich in diesen oder sammelt sich in diesen Kavernen, diesen Zenoten. Und die sind eben nicht nur solche Sinkholes, solche Sinklöcher oder einzelne Seen, sondern die sind alle miteinander verbunden. Und die führen alle in Richtung Meer. Das heißt, du hast einerseits senkrechte Höhlen, sogenannte Sinkholes. Und dann hast du von denen ausgehend waagerechte Tunnel, die teilweise über hunderte Kilometer durch diesen Kalkstein sich ziehen, bis sie dann im Meer landen. Mhm. Das heißt, da hast du das Meer auch wieder direkt vor der Nase. Du musst einfach nur genügend nah an die Küste ran oder genügend tief tauchen. Weil Yucatan hat an der Oberfläche so einen riesengroßen Süßwasserpool, so eine Süßwasserlinse. Mhm. Und unten drunter ist das Salzwasser. Das heißt, der ganze Kalksteinsockel ist vom Meer unterirdisch geflutet. Und diese Süßwasserschicht liegt eben oben drauf, weil das Süßwasser halt leichter ist. Eben nicht so, hat eine geringere Dichte. Und diese Löcher, diese Eingänge in die Höhlen, die können völlig unterschiedlich aussehen. Die einen sind eben diese riesengroßen Sinkholes, die du teilweise aus der Luft siehst, manchmal mehrere hundert Meter im Durchmesser. Aber teilweise sind es kleine Spalten, die irgendwie so groß sind, wie ein, wenn du den Backofen aufmachst. Also so ein winzig kleines Löchlein. Und da graben sich dann Menschen rein. Das heißt, du hast dann überall die Möglichkeiten, da hinten dran irgendwo eine Höhle zu entdecken, die entweder riesengroß wird oder sich wieder verengt, sodass du nicht weiterkommst. Oder eben auch die Möglichkeit bietet, an Orte zu tauchen, wo noch nie ein Mensch vorher war. Und das ist das Spannende daran.
Und da gab es dann auch eine Höhle, in der ihr getaucht seid, in der tatsächlich sehr, sehr wenig Menschen vorher waren.
Ja, welche meinst du?
Also ich kenne jetzt aus der Terra X-Folge quasi diesen Bericht, wo du mit dem Robbie,
ja,
wo es hieß, die, ja, hätte er entdeckt und außer ihm sind da bisher, ja, nur ganz wenig getaucht.
Genau. Ja. Diese Höhle, von der du sprichst, die heißt Yap Yum. Die hat der Protagonist, Robbie Schmidtner, mit dem wir unterwegs waren, entdeckt. Und da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn der das erzählt, wie er das entdeckt hat. Also Robbie ist schon seit, jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, sicher schon seit über 20, 25 Jahren in Yucatan. Der lebt dort und ist ein unglaublich erfahrener Höhlentaucher. Hat also ganz viele, wahrscheinlich Dutzende oder Hunderte Kilometer neue Höhlen entdeckt, weil er einfach an jedem freien Tag in diese Höhlen hineingetaucht ist. Und du musst dir vorstellen, dass diese Höhlen, die sind sehr mit klarem Wasser gefüllt. Extrem klarem Wasser. Also teilweise 50, 60 Meter Sichtweiten.
Wahnsinn.
Und dann tauchst du ab und die meisten Höhlen sind so, ja, in einer Tiefe von vielleicht teilweise 5, teilweise 15 Metern. Also relativ flach, weil die sich eben in dieser Schicht Richtung Meer ziehen. Musst also gar nicht großartig große Tiefen erreichen, um dann eben dort Höhlen tauchen zu können. Und deswegen bist du eigentlich als Taucher gewöhnt, dass du teilweise stundenlang immer in so 10 Meter Wassertiefe mit einem ganz gemütlichen Nitrox-Gasgemisch in deinen Flaschen ganz lange Tauchgänge machen kannst. Und er wollte eben auch mal wieder Stellen betauchen, die er noch nicht kannte. Und hat dann halt immer wieder in diesen Höhlen einen Abzweig rechts gemacht, einen Abzweig links, natürlich immer Leine gelegt, damit er immer weiß, wo es zurückgeht. Und dann ist er plötzlich an einen Ort gekommen, wo einfach alles verschwand. Also du normalerweise bist du in der Höhle, die ist so groß, vielleicht so 5 Meter breit, 3, 4 Meter hoch. Du siehst überall die weißen Wände und die Stalagmiten und Stalaktiten. Und plötzlich verschwindet alles. Du tauchst durch ein Loch durch und dann ist nichts mehr da. Du siehst gerade so vielleicht noch die Decke. Vor dir ist einfach ein schwarzes Loch und unter dir ist eine steile Wand und du siehst den Boden nicht mehr. Also wie als wenn du aus dem Raumschiff ins All geworfen wirst. So hat er das beschrieben. Unfassbar. Und dann hat er gewusst, das ist was richtig Großes. Und hat dann halt angefangen, das systematisch zu erkunden und hat eben diese Höhle dann auch benannt und eben als erster erforschen können. Und wir hatten das Glück, dass wir dann mit ihm gut befreundet sind und dass er uns dann auch in diese Höhle mit reingenommen hat. Wir hatten auch die große Chance, dass wir eben auch von oben hineintauchen konnten. Denn diese Höhle, eine riesige Kathedrale, ich glaube 80 Meter im Durchmesser, 60 Meter tief, hat an der Oberfläche oder nach oben in der Decke sozusagen ein ganz, ganz kleines Loch. Vielleicht 3 Meter im Durchmesser. Und die führt wieder an die Oberfläche. Das Problem ist, du musst natürlich finden im Dschungel, der da überall in Yucatan vorherrscht, dieses Loch zu finden. Und das hat er glücklicherweise für uns schon vorher geschafft. Das heißt, wir konnten da ganz gezielt an diesen Punkt, konnten dann die Ausrüstung ablassen in diesen Schacht und dann in so einem kleinen, modrigen, mit so Blättern und Zweigen vollgestopften Tümpel abzutauchen und dann direkt in diese riesige Kathedrale zu fallen. Es war völlig weltfremd. Also es ist wirklich, das sind so Tauchgänge, wo ich dann wirklich hinterher auch irgendwie mal lange Zeit nicht sprechen kann oder vielleicht unter Wasser auch schon nicht, wobei ich mich da auf die Tauchgänge oder auf die Arbeit konzentrieren muss, weil die einfach so unfassbar und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich sind, dass ich da an der Stelle sein darf. Das, ja, das macht einen sehr zufrieden, sehr glücklich und immer wieder atemberaubende Ergebnisse oder Erlebnisse.
Wahnsinn. Klingt absolut mitreißend. Und jetzt wärst du ja nicht Uli Kunz, wenn du dich nicht für die Lebewesen vor Ort interessieren würdest. Und man nennt sie ja die Troglobionten. Ist das richtig?
Ja.
Die
Höhlenbewohner oder Lebewesen aus Höhlen, genau.
Genau, also die wirklich in Höhlen leben, nur in Höhlen.
Ja.
Und vielleicht magst du uns mal ein paar von diesen netten Gesellen vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also ich wäre sehr gerne manchmal ein Troglobiont, dann könnte ich mich da unten vermutlich noch besser orientieren und könnte wahrscheinlich auch atmen. Also ich glaube, man müsste da ein paar, ja vielleicht zwei können wir mal anführen. Das eine ist ein Höhlenfisch. Und den gibt es da auch in Mexiko, den haben wir auch schon mal bei den Tauchgängen gesehen. Den triffst du relativ selten, weil es tatsächlich auch ein seltener Fisch ist. Denn diese Lebenswelt in den Höhlen ist für uns natürlich völlig lebensfeindlich, aber für die Tiere eben durchaus auch. Denn die finden da kaum was zu fressen. Es ist dunkel in den Höhlen, das heißt, es wachsen keine Pflanzen. Das heißt, das ganze Leben oder das ganze Leben, was dort drin existiert, beruht auf dem, was an Nährstoffen von der Oberfläche reinkommt. Tote Pflanzen, irgendwelche Nährstoffe, irgendwelche schlammigen Sedimente, die dort reingespült werden. Oder eben natürlich auch Tiere, die dort aus Versehen in die Höhlen hineinschwimmen. Kleine Garnelen oder so oder kleine Fische. Aber dieser Fisch, das ist tatsächlich ein wirklicher Höhlenbewohner. Den gibt es nur ganz tief in diesen Höhlen drin. Und der hat keine Augen. Da kommt dir ein strahlend weißer Fisch entgegen. Der ist ganz klein, der ist gerade mal so 10 cm lang. Und der schlängelt sich so, dann schwebt er wieder vor dir und hat einfach nur so einen runden Kopf, aber keine Augen. Sieht unglaublich spooky aus, also wie so ein Alien im Endeffekt, nur eben in weiß. Und der ist darauf spezialisiert, nur in diesen Höhlen sein Leben zu fristen, kann man nicht sagen, weil ich glaube, es geht ihm da drin
sehr gut. Zu genießen.
Zu genießen wahrscheinlich, genau. Und da trifft er dann eben zum Beispiel auf kleine Asseln oder kleine Garnelen, die teilweise auch weiß sind und die dann eben auch nur in diesen Höhlen leben. Und das ist eine kleine, ganz, ganz kurze und aus sehr wenigen Arten bestehende Nahrungskette, aber die hat sich dort in den Hunderttausenden von Jahren ausgebildet.
Wahnsinn.
Das ist der eine Fisch, den es in Mexiko gibt. Und das andere Tier habe ich auf den Bahamas beobachten können. Da habe ich, glaube ich, ja, das war eine meiner ersten TerraX-Folgen, die ich moderiert habe. Da waren wir mit so einem begeisterten und erfahrenen Höhlentaucher unterwegs, aber auch mit einem Höhlenforscher, der eben Höhlenbiologe ist. Und der wollte uns den sogenannten Remipeden zeigen. Es gibt keinen deutschen Namen dafür. Das ist ein Tier, das gerade erst vor 40 Jahren oder so zum ersten Mal beschrieben wurde. Also vor 40 Jahren überhaupt erst zum ersten Mal entdeckt wurde. Und der ist so fremdartig, dass im Endeffekt, glaube ich, dafür eine neue Klasse erfunden werden musste. Also es gibt ja die Art, es gibt die Gattung und dann gibt es Familien. Also es sind so systematische Ordnungen im Tierreich, die wir Menschen ihnen eben gegeben haben, um die Verwandtschaftsverhältnisse zu beschreiben. Aber Klasse ist ein relativ weit oben angesiedelte Ordnung. Und dieses Tier ist halt wirklich, also im Endeffekt wie eine neue Tiergruppe, die man dort gefunden hat.
Was wären andere Klassen?
Ah, eine gute Frage.
Säugetiere jetzt. Sind ja...
Nee, ich glaube, es sind also so Krebse zum Beispiel. Wenn du dir das überlegst, Krebse oder Insekten. Jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, weil ich muss überlegen, ob das wirklich noch als Klassen angesehen werden. Aber es ist wirklich eine komplett neue Tiergruppe gewesen.
Also sagen wir mal, andere könnten sein Garnelen, Krebse.
Garnelen gehören zu den Krebsen. Aber wenn du dir vorstellst, genau. Aber wenn du dir vorstellst, dass neben diesen Krebstieren zwischen den Insekten eine neue Gruppe existiert.
Okay.
Und man wusste am Anfang eben auch nicht ganz genau, ob das jetzt Insekten sind oder Krebse. Und jetzt hat man ihnen einfach eine neue Klasse gegeben oder eine neue Gruppe, den Namen einer neuen Gruppe, eben die Remipedia, die eben nur in Salzwasser gefüllten Höhlen auf der ganzen Welt existieren. Und das Verrückte ist, dass man bis heute nie wirklich weiß, wie die von einer Höhle in die andere gekommen sind.
An ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt.
Ja, und zwar wirklich unterschiedliche Orten. Der nächste Verwandte von den Remipeden auf den Bahamas lebt in einer salzwassergefüllten Höhle auf den Kanaren. Völlig verrückt. Einmal quer über den Atlantik und man weiß nicht genau, wie das entstanden ist. Klar, man könnte sich überlegen, der Atlantik ist vor ein paar Dutzenden, 100 Millionen Jahren aufgegangen und da gab es vielleicht diese Remipeden schon und dann hat sich der Atlantik einfach immer weiter verbreitert. Die Kanaren sind auf einer Seite entstanden, die Bahamas auf der anderen Seite und deswegen gibt es natürlich heute auf zwei Seiten des Atlantiks diese Tiere.
Und aber die Remipeden, ich habe immer noch überhaupt kein Bild vor Augen. Mhm. Hast du sie dann gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen. Im Endeffekt musst du dir sie vorstellen wie ein Tausendfüßler oder ein Hundertfüßer. So ein längliches Tier, gerade mal vielleicht 2 Zentimeter lang. Also du siehst sie ganz schlecht unter Wasser, kannst sie auch sehr schlecht fangen, weil sie eben so flink sind. Aber die sind wirklich sehr, sehr schnell. Und du bist also unter Wasser, wenn du in einer riesigen Kathedrale bist, irgendwie so eine 10 Meter durchmessende Höhle und da schwimmt irgendwie ein Tier, was 1 Zentimeter groß ist. Das verlierst du ganz schnell wieder aus den Augen, weil das natürlich auch nur in Lampenschein ist. Und wenn der einmal weg ist, weil du gerade dein kleines Reagenzglas aus der Hosentasche holst, dann ist der schon wieder weit.
Ich habe gerade so einen Cartoon vor Augen.
So war es auch.
Taucher in dieser riesigen Kathedrale zu einem 1-Zentimeter-Wurm.
Ja.
Und er flitzt die ganze Zeit hin und her und lacht sich ins Fäustchen.
Ja, so war das auf den Bahamas. Super spannende Viecher. Aber das zeigt eben auch, dass das Leben sich wirklich an allen Stellen auf der Erde ausgebreitet hat. Und eben auch an solchen Orten, wo du am Anfang denkst, so wie soll denn hier überhaupt irgendwas überleben? Das war das Spannende an diesen Höhlen. Deswegen gehe ich da auch immer wieder sehr, sehr gerne an solche Orte, um das zu sehen und zu erleben und auch zu verstehen, wie die Natur funktioniert. Hochspannend.
Ja, ist wirklich super spannend. Jetzt tauchen wir ein bisschen weiter nach oben und begeben uns in die Welt der Seen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was ist eigentlich ein See? Also wie definiert sich, ob ein Gewässer ein See ist?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich wahrscheinlich gar nicht mal beantworten kann. Ich war heute auf der Ostsee. Ist das auch noch ein See? Nee, das ist ein Meer. Das ist verbunden, richtig. Ein See ist vermutlich, es hat aber auch nichts mit dem Salzgehalt zu tun, weil es gibt ja unglaublich salzige Seen oder salzhaltige Seen, die jetzt aber tatsächlich nichts durchs Meer salzig werden. Tja, ansonsten wird es wahrscheinlich eine vom Ozean abgeschlossene Wasserfläche sein. Vielleicht weiß das Internet mehr.
Ja, ich gucke hier gerade. Hier steht, der Unterschied zwischen Meer und See liegt hauptsächlich darin, dass ein Meer eine große salzige Wassermasse ist, die mit dem Ozean verbunden ist und Kontinente umgibt, während ein See ein Binnengewässer ist, das vollständig von Land umschlossen ist und in der Regel Süßwasser enthält.
Ja.
Finde ich irgendwie jetzt noch nicht so richtig schlüssig.
Ja, doch schon. Es gibt ja auch das Kaspische Meer und den Aralsee und so. Das ist ja auch von der Größe her erstmal fast ein Meer, aber es ist halt ein Binnengewässer. Das erklärt es gut. Deswegen sind zum Beispiel die Zenoten in Mexiko keine Seen, weil die alle mit dem Meer in Verbindung stehen.
Ah, okay. Na gut, okay. Was ich auch spannend fand, das hast du in der Terra-X-Folge gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dich darauf jetzt festnageln kann, aber ich fand es total die spannende Information, dass du gesagt hast, alle Seen haben eine begrenzte Lebensdauer.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Was droht denn einem See für ein Schicksal?
Oh, Verlandung. Wenn zum Beispiel die Zuflüsse versiegen, wenn sich das Land anhebt oder eben auch absenkt, wenn das Land irgendwo aufgeht und dann der See sich sozusagen entleert ins Meer, also im Endeffekt dann wieder ein Teil des Meeres wird. Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Aber Seen sind natürlich immer, da sie eben Binnengewässer sind, immer den geologischen oder den morphologischen, der Geologie unterworfen und die verändert sich natürlich dann auch und kann so ein See dann ganz schnell eben austrocknen, wenn zum Beispiel der Zufluss versiegt.
Und das geht ja, siehe Aralsee, manchmal wirklich ganz schnell, aber ansonsten würdest du jetzt sagen, dann dauert es halt nochmal 100 Millionen Jahre und auf einmal, zack, war es das mit dem See.
Ja, geht teilweise viel, viel schneller. Es gibt zum Beispiel jetzt muss ich überlegen, wo das ist, auf jeden Fall in Baden-Württemberg gibt es irgendwo einen See, der jedes Jahr oder nur alle paar Jahre mal entsteht, weil dort nach Regenfällen beziehungsweise der Grundwasseranstieg eine ganze Wiese sich flutet und dann wirklich über mehrere Wochen ein See entsteht, in dem sich tatsächlich auch Lebewesen vermehren, die dann wieder Eier in den Boden ablegen und dann trocknet der komplette See wieder aus, komplett weg. Und diese Tiere überleben als Dauerstadium im Boden und können dann erst wieder weiterleben oder neue Tiere ausbilden, wenn dieser Wasserspiegel wieder ansteigt.
Faszinierend.
Oder zum Beispiel Gletscher sehen, ganz
stimmt.
Typisches Beispiel. Ist ja Grönland da voll davon oder Spitzbergen. Die können über mehrere Jahre existieren, riesengroß werden, auch tief werden. Und wenn dann einfach sich so eine Gletscherspalte öffnet, dann ist der weg. Dann draint der, dann entleert er sich komplett ins Meer.
Mhm. Ja, aber mein Gedanke war, als du das gesagt hast, ja krass, dann ist jetzt Bodensee, Gardasee, Lago Maggiore.
Die sind irgendwann wieder weg.
Sind alle wieder weg.
Ja, auf jeden Fall.
Also da jetzt nicht unbedingt ein Haus kaufen, Leute. Nee,
das könnte noch mal ein paar hunderttausend Jahre dauern.
Ja, aber es gab sowieso viele, viele crazy Fakten, die ich in eurer Seen Terra X-Folge so mitgenommen habe. Dass es 100 Millionen Seen auf der Erde gibt, fand ich schon mal völlig verrückt.
Die Frage ist, wer die gezählt hat. Das ist viel verrückter.
Ja, wahrscheinlich irgendein Hiwi, würde ich annehmen.
Oder wahrscheinlich 100 Millionen Hiwis, je nachdem, wie viele da angesetzt wurden.
Und was ich wirklich überraschend fand, dass die Hälfte aller Fischarten in Seen leben.
Krass, ne?
Eigentlich denkt man doch, Mensch, die Korallenriffe, da ist ja die Artenvielfalt so am explodieren. Da hätte man doch jetzt gedacht, die Seen vielleicht 3% oder so. Die Hälfte? Unfassbar.
War das wirklich so?
Also, du hast das gesagt.
Ja.
Du hast das gesagt.
Verdammt, die Folge ist schon lange her. Man.
Also ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, ergibt es natürlich schon einen Sinn, dass während im Ozean ja alles miteinander verbunden ist,
ja,
dort quasi sich Arten gemeinsam weiterentwickelt haben und in Seen sehr schnell Arten abgeschnitten worden sind und dann wiederum sich durchs Weiterentwickeln eigene neue Arten entwickelt haben, die sich im anderen See nebenan so gar nicht hätten bilden können, sondern dass dann ja quasi die Nachbarart aber eine andere Art wiederum ist, die sich ja nicht vermischen können.
Da gibt es ja ganz, ganz bekannte Beispiele dafür. Ich glaube, der Viktoriasee in Afrika ist so einer, wo sich diese, ich glaube, es sind Barsche.
Ja, es sind Barsche, ja.
Darfst du mich nicht darauf festnageln, mit Fischen und gerade Süßwasserfischen kenne ich mich nicht wirklich gut aus, die sich dann alle so verschiedenartig entwickelt haben, dass einfach neue Arten entstanden sind. Weil es überall ganz verschiedene Nischen gab und das allein schon gereicht hat, dass sich hunderte Arten, glaube ich, dort herausgebildet haben. Und wenn du das natürlich dir mit vorstellst, mit ganz verschiedenen anderen Seen, dann kann man sich da schon vorstellen, dass sich wirklich viele, viele verschiedene neue Arten herausbilden können.
Mhm.
Die heißen, glaube ich, Victoria Buntbarsche oder so, ne?
Genau, sind Buntbarsche. Ja. Und meine kurze Recherche hat, dass etwa 500 Arten dort drin leben.
Aha.
Unfassbar. Ja. Du hast ja einige Seen besucht.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, was hast du aus dieser Recherchearbeit und aus diesen Reisen mitgenommen? Also was fasziniert dich an Seen so? Höhlen leuchtet mir total ein.
Mhm.
Seen, wie hast du es vorhin genannt? Der räudige Baggersee. Das war, wo alles begann. Aber jetzt, wo du die Meere kennst, Seen sind für mich irgendwie so im Abseits. Und ich frage mich so, jetzt bist du da mal tief eingetaucht?
Ja.
Begeistere uns für die Seen.
Ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil die Seen mich jetzt nicht nachhaltig bis zum Letzten begeistert haben.
Ah.
Weil wir tatsächlich nicht optimale Bedingungen in den Seen vorgefundenen haben. Ich mag Seen schon sehr gerne, gerade wenn man dort auf spannende Tiere trifft, wie zum Beispiel die Aale. Die fand ich ultra spannend, weil das einfach wieder so ein typischer Freak der Natur ist, der einfach einen unglaublichen Lebenswandel hat. Über die Wanderung können wir vielleicht nochmal sprechen, das ist wahrscheinlich jetzt ein anderes Thema. Aber die Seen, in denen wir waren, fand ich tatsächlich in Kanada sehr spannend, weil da die Wissenschaft, die da drin oder da dran gemacht wird, so interessant war. Die Seen, in denen wir zum Beispiel in Schweden waren, das ist, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte, die wurden uns am Anfang mit den Protagonisten, mit denen wir da gesprochen haben und den Forschern, als sehr klar verkauft. Und leider hielt es immer noch so lange an, bis wir tatsächlich auch vor Ort waren. Und da haben sie gemeint, ja, der See hat heute jetzt nicht so eine gute Sicht. Aber der andere See, den ihr morgen und übermorgen seht, it's gonna be crystal clear. Das weiß ich noch genau, wie er das immer gesagt hat. It's gonna be crystal clear. Und dann sind wir in diesen See abgetaucht. Es war einfach eine modderige Brühe. Und Lenny und ich haben uns gefragt, so, was wollen wir denn jetzt eigentlich hier nochmal machen? Achso, wir wollen ja irgendwelche paar Tiere filmen, aber wir sehen sie nicht. Schade. Das war tatsächlich so ein bisschen in dem Sommer ein kleines Manko, dass wir, ich weiß nicht warum, vielleicht tatsächlich auf einer Hitzewelle beruhen, dass sich einfach das Plankton dort so massiv vermehrt hat, dass dann die Sichtweite ein bisschen reduziert wurde. Das kann durchaus daran liegen, dass jetzt die schwedischen Seen jetzt nicht unbedingt das Highlight waren. Aber die Begegnung mit diesen Aalen und mit diesen Aaltaxis, das fand ich richtig, richtig geil, wo sie die Aale aus dem See rausfischen und dann um das Kraftwerk herum transportieren mit einem Transporter und dann unterhalb des Kraftwerks wieder ins Wasser lassen, damit das Tier nicht zerhäckselt wird, damit es seinen Weg ganz entspannt in die Sargassosee fortsetzen kann. Das fand ich wirklich, das fand ich toll, weil diese Tiere sieht man ja bei uns auch mittlerweile extrem selten.
Ja, und ich erinnere mich, glaube ich, in der allerersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, haben wir das Thema Aale auch schon mal so gekratzt. Oh. Und auch, ich glaube, damals war auch schon so, ja, das müssen wir irgendwann mal besprechen. Jetzt, wo du es gerade so aufgemacht hast, lass uns doch kurz über die Aale reden. Und das Faszinierende ist ja, dass die Aale schon vor Hunderten, sogar vor Tausenden Jahren, ja, die Menschen fasziniert haben und dieses ungelöste Rätsel, ja, im Raum stand, wo sich ganz viele Leute, Aristoteles, Freud und so weiter, alle dieses Themas versucht haben anzunehmen und leer ausgegangen sind.
Ja, aus gutem Grund, weil der Aal sich tatsächlich bis heute der Erforschung so ein bisschen entzieht.
Was ist denn die große Frage, die sich damals schon alle gestellt haben?
Die große Frage beim Aal ist, wo pflanzt er sich fort? Und zwar exakt wo. Weil wir wissen schon, wo das passiert, denn es wird irgendwo in der Sargassosee sein, also irgendwo auf dem im westlichen Atlantik, denn da ziehen die erwachsenen Aale, die geschlechtsreifen Aale hin und da kommen auch die Babys her. Das heißt, das ist klar, irgendwo da wird es passieren. Aber, und das ist auch was, was ich in dieser Terra X-Folge mitgenommen habe und tatsächlich, was mir nicht bewusst war, bis heute ist es noch keinem Menschen gelungen, dort einen erwachsenen Aal überhaupt zu sehen. Wir wissen, die ziehen dahin, aber dann sind sie weg. Und irgendwann kommen die Babys zurück, über den Golfstrom, über den Nordatlantikstrom zurück nach Europa. Aber es ist bis heute niemandem gelungen, einen lebendigen, geschlechtsreifen Aal dort irgendwo in irgendeiner Tiefe zu sehen oder zu fangen.
Das sind eben Tiere, die eine gewisse Privatsphäre zu schätzen wissen.
Vermutlich ja.
Könnte es sein, dass die in der Tiefsee, dass die in die Tiefsee abtauchen?
Ziemlich sicher werden die irgendwo in der Tiefsee sein, weil auch die körperlichen Merkmale, die die Aale dann auszeichnet, die deuten schon darauf hin, dass sie in irgendwelchen größeren Tiefen unterwegs sind, weil die Augen werden zum Beispiel auch ganz groß. Ah. Aber nicht nur das, sondern das Absurde ist tatsächlich, sobald die ihren Weg beginnen, also sobald die jetzt zum Beispiel in Schweden irgendwo in die Ostsee ziehen und von dort aus dann durch den Ärmelkanal in die Nordsee beziehungsweise in den Nordatlantik, dann wird ihr ganzer Körper umgewandelt und zum Beispiel alle inneren Organe oder zum Beispiel der Darm wird zu einem Geschlechtsorgan umgewandelt. Das heißt, der Darm verschließt sich komplett, die Tiere nehmen keine Nahrung mehr auf und ziehen trotzdem Tausende von Kilometern irgendwo in der Tiefe des Atlantiks und wissen ganz genau, wo sie sich treffen können. Das ist so verrückt.
Die wissen
es. Ja, die wissen es. Es ist total absurd. Und das Verrückte ist, man kann das bis heute nicht wirklich nachvollziehen. Das heißt, man weiß auch nicht, warum Aale plötzlich geschlechtsreif werden. Manchmal passiert das nach ein paar Jahren, manchmal auch Dutzende Jahre nicht. Also der Aal ist wirklich ein großes Mysterium und das hat natürlich dazu geführt, dass der auch über die letzten Hunderte und Tausende Jahre einfach nicht erforscht werden konnte, weil man gar nicht gesehen hat oder herausfinden konnte, wo die Babys herkommen beziehungsweise wo die erwachsenen Aale hinziehen.
Ja, verrückt. Wirklich super, super spannend. Und jetzt wollen wir nochmal zurück zu den Seen, denn es gab Seen, die du besucht hast. Und ich weiß noch, du hattest mir damals, als du da warst, eine Sprachnachricht geschickt. Und du schickst schon immer sehr unterhaltsame Sprachnachrichten, aber bei der dachte ich, jetzt ist er völlig durchgedreht.
Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt.
Es war ungefähr so, hey Chris, bla bla bla, irgendwas, was du erzählt hattest. Und dann beendest du mit, so, und morgen kippe ich kiloweise Mikroplastik in einen See und alles für die Forschung. Und dann war die vorbei und ich dachte, okay. Und mittlerweile habe ich die Terra X-Folge dazu gesehen und bin gemischter Gefühle. Dort gibt es Seen, und du wirst das gleich noch besser beschreiben können, die quasi als Reagenzgläser benutzt werden.
Ja, es ist genau so, wie du es beschrieben hast. Das ist im die sogenannte Experimental Lakes Area, die ELA, in Nordkanada. 4 Stunden ungefähr noch von Winnipeg entfernt. Das ist so ein kleines, also ist eigentlich eine größere Stadt, aber es ist tatsächlich eher ein Kaff im Norden von Kanada. Und da sitzt ein Institut, das im Endeffekt herausfinden will, was wir den Seen antun. Also was wir für Bedrohungen hervorrufen, wenn wir zum Beispiel Plastik dort ablagern oder als dort hineinkippen oder was zum Beispiel auch ganz einfach gesagt Nährstoffe in diesen Seen auslösen. Und in den 50er, 60ern gab es ja große Probleme mit umgekippten Seen. Also ganze Ökosysteme sind umgekippt. Es bildet sich so eine Schaumblase an der Oberfläche. Die Tiere hatten keinen Sauerstoff mehr. Also ganze Ökosysteme sind da kapeister gegangen. Und diese Forscher in der ELA wollten herausfinden, woran es liegt. Und natürlich war sehr schnell klar, dass es vermutlich an den ganzen Nährstoffen liegt, die zum Beispiel aus unserer Wäsche kommen, also aus der Waschmaschine oder aus der Spülmaschine. Es war aber nicht ganz genau klar, welche Nährstoffe das sind. Und dann haben die einfach gesagt, gut, wir haben hier Seen, die sind relativ abgeschlossen. Klar, die haben einen Zufluss und einen Abfluss, aber wir können, weil die so weit weg sind von der menschlichen Zivilisation, können wir dort Experimente anstellen und haben dann einen Deal gemacht mit der indigenen Bevölkerung dort und haben, ich glaube, eine Anzahl von, weiß ich nicht mehr, 40 Seen oder so, denen im Endeffekt gepachtet. Und müssen die aber auch, wenn dieser Pachtvertrag ausläuft, es wird auch ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich sein, wieder in einem gesunden Zustand zurücklassen. Aber in dieser Zwischenzeit dienen diese Seen als Experimentallabor wirklich im Freien und haben für einen ganz großen Erfolg geführt, weil nämlich dort herausgefunden werden konnte, dass zum Beispiel Phosphate in den Waschmitteln ein Hauptgrund sind, dass solche Ökosysteme eben leiden. Mhm. Und das haben sie rausgefunden, indem sie da ein Fass mit Phosphorsäure neben den See gestellt haben, ein kleines Loch reingehauen haben und dann ganz langsam diese Phosphorsäure, die dann eben dieses Phosphat bildet, in den See hinein tröpfeln haben lassen. Und irgendwann wurde der See komplett grün. Das heißt, die Algen haben sich vermehrt, der See drohte umzukippen, dann haben sie es wieder weggenommen und tada, der See wurde wieder klar, beziehungsweise hat sich wieder erholt. Und genau so diese Fragestellung wird eben nach wie vor noch dort an den Seen behandelt. Und ein See davon, der wird jetzt seit einigen Jahren wirklich dazu genutzt, um herauszufinden, was Plastik und gerade Mikroplastik in der Nahrungskette anrichtet. Das weiß man ja bis heute noch nicht wirklich ganz genau. Man hat Laborversuche, man weiß, dass Plastik vermutlich irgendwelche entzündlichen Reaktionen hervorruft in der Zelle. Aber was es wirklich in einem Ökosystem anrichtet, weiß man eben nicht oder vielleicht jetzt irgendwann anhand dieser Untersuchungen in diesen Seen. Und da gibt es eben ein Experiment und da konnte ich eben mitmachen. Da fahren Forscherinnen und Forscher dann mit so einem kleinen Schlauchboot über den See und verklappen da Mikroplastik. Und zwar auf ganz definierte Art und Weise. Es ist ein ganz bestimmtes Plastik, bestimmt gefärbt. Das eine schwimmt, das andere treibt an die Oberfläche und eins sinkt zum Boden ab. Um dann eben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten herauszufinden, wie reichert sich das in der Nahrungskette an, wie beeinträchtigt es zum Beispiel Insektenlarven oder Fischlarven und wie könnte das im Endeffekt dann auch bei uns in die Nahrungskette gelangen. Wir wissen natürlich, dass es da nicht hingehört, aber mit solchen Ergebnissen gibt es jetzt endlich mal handfeste Beweise dafür, dass man wirklich der Plastiklobby irgendwas auf den Tisch knallen kann und sagen, das haben wir herausgefunden. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr rausreden und sagen, ja, es liegt ja nur am Recycling und es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, was wir da produzieren. Das ist im Endeffekt dieser ELA zu danken, dass wir eben viel mehr mittlerweile wissen, was diese Schadstoffe in der Umwelt anrichten. Und in der heutigen Zeit, wo eben alles, die Wissenschaft ja schon von Donald Trump verboten wird, beziehungsweise mit Füßen getreten wird, ist es umso wichtiger, solche Daten tatsächlich irgendwann zu haben, wenn wieder irgendjemand Vernünftiges an die Macht kommt, der dann auch vernünftige Augen im Kopf hat und noch nachdenken kann und dann auch wirklich Entscheidungen trifft.
Ja, trotzdem stellt sich mir da die Frage, also wenn man die Bilder sieht, das sind ja nicht 50 Gramm Mikroplastik, sondern das sind eher 50 Kilo, die dann da irgendwie in diesen See eingebracht werden. Und es hat was völlig Absurdes, das zu beobachten.
Absolut.
Und man denkt gleichzeitig, nein, also es ist ein Klacks, es ist ein Müh, ein Nichts im Vergleich zu dem, was weltweit jeden Tag passiert.
Total.
Und trotzdem denkt man sich, das hier ist ein See, da leben Lebewesen drin und der wird jetzt gerade zugrunde gerichtet. Also vermutlich, wird man jetzt rausstellen, aber mit unserer Antizipation denkt man sich so, oh Gott, hier wird quasi im Kleinen eine wahre Umweltsünde begangen. Ja. Und du hast gerade ja schon dein Plädoyer gehalten, warum das so wichtig ist. Und trotzdem drängt sich mir diese Frage auf, wo ist die Grenze? Was, bis wohin darf Wissenschaft gehen? Und ich tue mir mit all diesen ich finde Biologie total spannend, aber diese ganzen biologischen Experimente, da kriege ich ganz schnell Bauchschmerzen bei. Und hier ist das auch wieder der Fall. Und ich frage mich so, ja klar, man kann das total gut erklären, aber irgendwo sind dann ja Punkte, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht mehr okay. Und wo verläuft diese Grenze?
Die Grenze verläuft da bei mir noch lange nicht, weil ich einfach weiß, dass du, um dieser gewaltigen Industrielobby irgendwas entgegenzuhalten, du vermutlich noch viel stärkere Ergebnisse brauchst, weil die das sonst nicht glauben. Weil es sonst überhaupt keinerlei Möglichkeiten gibt, irgendwann mal was zu beweisen, beziehungsweise auch in der Industrie zu ändern. Mhm. Das haben wir gesehen beim Rauchen. Wie über Jahrzehnte hat die Tabakindustrie und die Tabaklobby es geschafft, Wissenschaftler zu bezahlen, im Endeffekt das Gegenteil zu zeigen, dass Tabak nämlich überhaupt nicht gesundheitsschädlich ist, obwohl es schon längst bewiesen war. Mhm. Einfach weil das Geld da eine viel wichtigere Rolle spielt. Und so ist es in der Plastiklobby tatsächlich auch. Es wird immer alles abgewiegelt auf das Recycling, aber das ist halt leider nicht der Fall. Wir müssen einfach weniger produzieren. Und wenn du an solchen Daten eben Interesse hast, und das musst du haben, um dann wirklich was bewegen zu können, dann musst du tatsächlich darüber hinwegsehen und sagen, das müssen wir tun, damit wir wirklich in unserer Welt, die wirklich durch Gerichte entschieden wird und die wirklich auf Fakten basiert, eine Handhabe hast, um sowas aus der Welt zu schaffen. Beziehungsweise um die Industrielobby dann irgendwann mal in ihre Schranken zu weisen und zu sagen, das hat einen großen Einfluss auf die Umwelt, was wir da und was ihr da macht.
Und könntest du benennen, wofür dich die Grenze liegt?
Nee, noch nicht unbedingt. Nee. Also das bei sowas noch nicht, weil das ja wirklich, wie gesagt, nur ein ganz, ganz kleiner Bereich ist. Und ich ja natürlich weiß, dass das, was wir in unserem täglichen Leben machen, vermutlich einen viel, viel größeren Einfluss hat. Deswegen nehme ich mich da immer wieder zurück und sage, wir müssen da selber vor der eigenen Tür natürlich kehren. Wenn dort diese Ergebnisse rauskommen, die dann was bewirken, und das ist in der ELA tatsächlich passiert, gerade auch mit dieser Phosphat. Experiment, das hat dazu geführt, dass wirklich nach Jahrzehnten im Endeffekt jetzt phosphathaltige Waschmittel verboten sind. Und das ist noch nicht so lange der Fall. Mhm. Und auch da hat natürlich wieder die Industrielobby lange dagegen gekämpft, aber irgendwann waren halt die Daten so erdrückend, dass sie dann doch mal umdrehen mussten.
Unfassbar. Diese Lobbys, da könnte man es ja auch schnell mal ein bisschen Wut zu tun bekommen, wenn man sich das überlegt.
Ja, ganz, ganz krass. Ich meine, schaust dir gerade an, was in den USA passiert. Da wird die Wissenschaft einfach zurückgedrängt und alle Daten und teilweise ja auch Datenarchive werden im Endeffekt gekappt oder fast schon zerstört. Es gibt schon amerikanische Forscher, die hier nach Deutschland kommen oder Daten nach Deutschland oder Europa schicken, weil sie wissen, die sind hier zumindest einigermaßen sicher.
Nicht mehr sicher, krass.
Ja, ja. Richtig verrückt.
Unfassbar. Verlassen wir diese trübsinnig stimmende Gedankenwelt und begeben uns jetzt eine ganze Ecke näher an das Meer heran, und zwar mit dem letzten Lebensraum, den wir heute besprechen wollen, die Flussdeltas. Mhm. Ist das Deltas das richtige Plural, ja, oder? Flussdeltas?
Delti? Ich glaube, ja.
Gibt es da ein Delta, die sind ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich, eins, was dich ganz besonders beeindruckt hat?
Ja, total. Eins, was ich auch vorgeschlagen habe für diese Folge, das war das Delta von Bathurst Harbour in Tasmanien. Das ist ein Delta, was man sich nicht so klassisch vorstellen kann, wie zum Beispiel das Rhein-Delta oder das Amazonas-Delta. Da ist es nicht, das sind es auch Flüsse, die ins Meer gelangen, aber im Endeffekt sind das Spannende an dieser Stelle ist eine Schicht aus trübem, rot-braun-farbigem Wasser an der Oberfläche. Die sogenannten Tannine, also es sind Farbstoffe, die aus der Vegetation rausgewaschen werden, die dort in Tasmanien, dort in diesem Nationalpark vorherrscht. Und die färben dieses Süßwasser an der Oberfläche richtig dunkelrot und braun, fast schon schwarz. Mhm. Und unten drunter hast du aber Meerwasser, was eben vom Meer hineindrückt. Und diese beiden Schichten vermischen sich ganz wenig. Das heißt, du hast oben drüber so eine trübe Schicht und unten drunter relativ klares Wasser, Meerwasser. Das kann dazu führen, dass wenn du dort abtauchst, wirklich du am Anfang gar nichts siehst. Es ist wirklich ganz schnell stockdunkel. Aber dann plötzlich in 4-5 Meter Tiefe in so einem, wie in der Tiefsee landest. Und genau das ist das Spannende an diesem Delta. Das heißt, die Tiere, die dort leben und aus dem Meer hineinwandern, für die ist eigentlich die ganze Zeit Nacht. Und die denken im Endeffekt, sie wären in viel tieferem Wasser, als sie eigentlich sind. Und das führt dazu, dass in diesem Delta Tiere im flachen Wasser leben, die du normalerweise nur in 100 oder 200 oder 300 Meter Wassertiefe findest. Und das ist das Spannende an diesem Bathurst Harbor. Es ist im Endeffekt kein wirkliches Flussdelta, wo riesige Mengen Süßwasser hineingelangen, sondern eher so ein leichtes Trickeln von kleinen Flüsschen, die sich dort ansammeln, wenn der Regen halt dort, also wenn es da wirklich stark regnet, und dann eben diese Schicht ausbildet, die diesen ganzen Lebensraum überhaupt erst möglich gemacht hat. Und ich wollte da schon immer hin, seitdem ich zum ersten Mal überhaupt was über Tasmanien gehört habe, weil diesen Platz, den kannst du nicht mit Autos erreichen, da gibt es keine Straßen hin. Das ist ein großer Nationalpark im Südwesten von Tasmanien. Und wir mussten dann mit einem Schiff hin, weil wir natürlich einen Kompressor dabei hatten, Tauchflaschen, das ganze Kamerateam war dabei. Und wir mussten da um die Südküste von Tasmanien rumfahren, die zu einer der wildesten Küsten überhaupt gehört. Und es hat so perfekt gepasst. Ich war da so glücklich. Wir sind wirklich hingefahren. Es war schon eine relativ wilde Fahrt, aber es ging noch. Dann waren wir da, ich glaube, 8 Tage drin. Und sind bei wirklich schlechten Bedingungen, aber noch machbar, eben mit diesem Schiff wieder rausgefahren und dann im Endeffekt wieder sicher nach 1,5 Tagen in Hobart angekommen oder in der Stadt südlich von Hobart. Und diesen Ort, das ist so ein bisschen wie Jurassic Park. Also du guckst da in so ein prähistorisches Fenster von Tasmanien. Die ganze Vegetation, es ist so ein temperierter, kalter Regenwald, wenn du so willst. Regnet da sehr viel. Und es gibt da Inseln, die werden nie von Menschen betreten und die sind so jungfräulich, dass es da teilweise seit 2.000, 3.000 Jahren nicht gebrannt hat. Und das gibt es auf der ganzen Welt an ganz, ganz wenigen Orten. Das heißt, da hat sich eine Vegetation herausgebildet, die seit 2.000, 3.000 Jahren komplett ursprünglich geblieben ist. Und das siehst du allein, wenn du da nur dran vorbeifährst. So eine wilde Vegetation, so einen wilden Urwald habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Und das ist schon verrückt, wenn du weißt, so sah die Welt einfach mal vor ein paar tausend Jahren aus oder auch die letzten Millionen Jahre, noch zur Zeit der Dinosaurier. Das lässt einen sehr, sehr klein werden und einfach auch wieder so ein bisschen die Welt besser verstehen, wie sie eigentlich sein sollte, wenn wir nicht da wären.
Hast du so eine Insel dann mal betreten?
Nee, das wird auch nicht betreten, weil du dann einfach allein an deinen Schuhen könntest du zum Beispiel irgendwelche eingewanderten Arten oder eingeschleppte Arten dann vielleicht reinbringen und du würdest einfach einen Lebensraum, der einfach nicht von Menschen betreten werden sollte, betreten. Und deswegen lässt man das dann sein. Es muss solche Orte auf der Welt noch geben.
Also wenn du da vorbeifährst und du siehst das, ich in mir hätte schon diesen Wunsch, oh, wäre das geil, da jetzt durchzustreifen. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch so ein schönes Gefühl ist, zu sagen, nee, aber dieser Ort gehört der Natur und der ist für uns Menschen jetzt nicht zugänglich. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie diese zwei Stimmen in dir in so einem Moment diskutieren oder was da dominiert. Offensichtlich ja das Zweitere, aber.
Ja, es sind ja tatsächlich leider, in Anführungszeichen, nur sehr wenige Orte und das ist dann, da ist es nicht wirklich schwierig, sich dafür zu entscheiden, dass man dann jetzt nicht als Mensch da noch drauf geht und den Ort auch noch zerstört. Das machen sicher irgendwie mal ein Wissenschaftler alle paar Jahre, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt hinterher rennen. Vor allen Dingen, weil es ja in der Umgebung auch an Land, also nicht auf Inseln, sondern am Festland, wieder wahnsinnig tolle Orte gibt, wo du dich auch genauso fühlst, als wäre da irgendwie das letzte Mal ein Dinosaurier durchgelaufen, obwohl es garantiert nicht so ist. Ja.
Hast du dort auch wieder Tiere kennengelernt, die dein Herz erweicht haben? Also gerade in dieser Tiefsee an der Meeresoberfläche hätte ich jetzt gedacht, da gibt es bestimmt wieder viel Bizarres.
Das ist tatsächlich so, ja. Also du hast da unten sogenannte See- oder Korallenpeitschen, die normalerweise auch in viel, viel größerer Wassertiefe vorkommen. Die gibt es da auch in 5, 6, 7, 8 Meter Wassertiefe. Das sind so lange, langgezogene Korallen, also wirklich teilweise 2 Meter lang, die dann eben auch in der Strömung treiben und dort ihre Tiere sammeln. Aber das Schönste tatsächlich sind die sogenannten Seefedern. Die gibt es auch schon in flacherem Wasser. Aber diese Art hier, das ist schon sehr speziell dort unten in Bathurst Harbor. Das ist so ein Tier, sieht aus im Endeffekt wie vielleicht so ein Palmwedel, nur dass es eben Tiere sind. Das ist eine Kolonie aus Korallen oder Polypen, Nesselpolypen sind.
Also die sich mit quasi so einem, stationär an einer Stelle am Boden.
Ja, genau. Aber das Spannende ist, die können sich fortbewegen. Die haben so einen Fuß, den sie mit Wasser vollfüllen können, mit dem sie sich im Boden verankern. Aber die können auch komplett die Luft rauslassen, dann treiben sie wieder. Wahrscheinlich rollen sie dann über den Meeresboden und können sich dann wieder an einer anderen Stelle verankern. Super spannende Tiere und wunderschön, weil die sich dann eben in der Strömung so ausrichten, ganz langsam. Und wenn man die von hinten beleuchtet, dann kommst du dir echt vor wie im australischen Weihnachten, weil das echt wundervolle Formen sind. Ja, das waren meine Lieblingstiere da.
Cool. Richtig schön. Dann lass uns nochmal zu einem Tier gehen, das ist eher untypisch für dich, weil es die allermeisten Menschen begeistert und sehr charismatisch ist. Und zwar sind es nicht nur Delfine, sondern es sind Flussdelfine.
Oh ja.
Wenn wir in den Amazonas gehen, dort bist du diesen Tieren begegnet. Mhm. Und falls Leute noch nicht so ganz genau wissen, Flussdelfin, was soll das denn sein? Was ist das Besondere an diesen Tieren?
Flussdelfine sind tatsächlich eine ganz verrückte Art von Delfinen, die vor langer, langer Zeit ins Süßwasser gewandert sind und dort einen ganz speziellen Lebensraum besiedelt haben. Und zwar den innersten Bereich des Amazonas, wenn man so will. Wir sind da wirklich viele hundert Kilometer von der Küste entfernt. Und das sind Seen, Flussarme, die gefüllt sind mit flachem, unglaublich braunem, trübem Wasser. Und da haben die sich hervorragend dran angepasst. Das heißt, sie haben ihre Augen zurückgebildet. Die haben nur noch so winzig kleine Knopfaugen. Die sind vielleicht gerade mal so einen Zentimeter im Durchmesser, sehen also ganz, ganz schlecht. Haben aber dafür ihr Echolot, also ihre Echolokation, zur absoluten Superkraft gemacht. Und damit orientieren sie sich überall. In einem überfluteten Wald können die genau zwischen den Zweigen durchschwimmen. Die ecken nirgendwo an, die finden ihre Beute. Die wissen natürlich ganz genau, wenn ich da zum Beispiel im Wasser bin, dass sie da jetzt irgendwie vielleicht nicht hinwollen oder vielleicht erst recht hinwollen. Die haben also wie Fledermäuse ein unglaublich gutes Bild von ihrer Umwelt.
Wie ist das, wenn du im Wasser bist? Sind die dir begegnet? Sind die neugierig, so wie man es sich wünschen würde? Oder sind es eigentlich ganz scheue Tiere, denen man in Wirklichkeit gar nicht im Wasser begegnet?
Die Tiere sind schon sehr scheu. Wir hatten das Glück, dass wir dort mit Tierärztinnen zusammengearbeitet haben, aus allen möglichen Ländern, aber hauptsächlich Brasilien, die eben diese Tiere seit vielen Jahren untersuchen und eben auch den Gesundheitszustand der Tiere untersuchen wollen. Das Problem war, dass das war Ende 2023, haben vielleicht auch einige von euch mitbekommen, gab es eine extreme Dürre und Hitzewelle im Amazonas. Das heißt, es hat lange nicht geregnet, es war unglaublich warm und viel von dem Amazonaswasser ist eben verdampft und wenig Wasser kam nach. Das heißt, um überhaupt zu dieser Station zu kommen, wo wir waren, haben wir schon viel, viel länger gebraucht, weil unser Boot im Sand stecken geblieben ist. Dann mussten wir auf kleinere Boote umsteigen, mussten die ganze Ausrüstung, hunderte Kilo, auf so eine kleine Boote umladen, dort dann wieder über die nächste Sandbank und von dort weiter zu dieser Station. Mami Rawa hieß sie. Um dann im Endeffekt dort an diese Stelle zu kommen, wo die Flussdelfine auch leben. Wir haben sie gesehen, wir haben sie auch gefangen, weil die Tierärztinnen dort eben den Gesundheitszustand untersuchen wollten und herausfinden wollten, wie sehr die Tiere unter so einer Hitzewelle auch leiden. Die wurden dann von den lokalen Fischern gefangen mit so Netzen, die dann ans Ufer getrieben haben und dann eben auf so einer Trage an Land transportiert wurden, um dort untersucht zu werden. Da gab es dann zum Beispiel einen Ultraschall von den Innereien, von dem Herz, von der Lunge. Blut wurde abgenommen, Hautabstriche wurden gemacht, das Geschlecht wurde bestimmt, um dann in der Hoffnung eben die Tiere in ein, zwei Jahren wieder zu fangen, eben herauszufinden, wie gut es den Tieren geht. Das Problem war aber tatsächlich, dass ganz viele von diesen Tieren, die wir untersucht haben, zwei Wochen später gestorben sind, weil diese Dürrewelle und diese Hitzewelle hat sich so weit ausgebreitet, dass der Wasserspiegel immer weiter gesunken ist und dieser See, in dem ich tatsächlich schnorcheln war und in dem wir die Flussdelfine, die Botos, wie sie auch da heißen, gefangen haben, auf eine Wassertemperatur von 38 bis 40 Grad angestiegen ist. Mhm. Und daran sind die einfach verändert. Die konnten natürlich nirgendwo mehr hin. Ein Delfin im Meer, der hat noch die Möglichkeit, irgendwo eine kühlere Strömung sich zu suchen. Aber die Botos haben die Chance eben nicht. Und die sind dann tatsächlich zu Hunderten eingegangen, sind auch durch die Presse gegangen. Und die Tierärztin, mit der wir da gearbeitet haben, das war eben auch eine, die da häufig interviewt wurde, um einfach wieder zu zeigen, was dieser Klimawandel alles auslösen kann. Also der bedroht nicht nur den Amazonas-Regenwald, sondern natürlich auch die ganzen Tiere, die da drin leben und natürlich auch die Flussdelfine, die von dieser wahnsinnigen Hitzewelle einfach überrollt worden sind.
Hm. Du erzählst das jetzt so, wenn du wirklich 2 Wochen vorher dieses Tier noch erlebt hast. Und auf einmal, ihr wart dann wahrscheinlich schon wieder weg?
Als ja, wir waren schon wieder weg. Es war natürlich ein Massaker. Es war unglaublich traurig, das dann zu sehen, dass die dann einfach irgendwo tot mit aufgeblähtem Bauch auf irgendeiner trocken gefallenen Sandbank liegen und da von den Raben und den Aasfressern da zerlegt werden. Das war unglaublich traurig, aber das sieht man ja überall auf der Welt mittlerweile. Egal, ob du im Korallenriff abtauchst oder irgendwo im Hochgebirge oder eben im Amazonas, die Rate der Tiere, die wir eben an den Rand des Aussterbens bringen, die wird ja immer höher.
Hm. Ja, damit enden wir jetzt nicht allzu positiv tatsächlich. Aber
ich glaube, ich finde es nicht so schlimm, wie es klingt, sagen wir es mal so. Es ist natürlich eine absolute Katastrophe, aber ich würde mich davon nicht unbedingt runterziehen lassen, weil es kann uns ja nur anspornen, da einfach mehr darüber zu wissen und einfach die Wissenschaft hochzuhalten, weil die weiß ganz genau, was zu tun ist. Aber wir tun es halt nicht. Deswegen ist es für mich jetzt nicht irgendwie so ein Faktor, der mich so runterzieht, sondern es zeigt mir einfach wieder, was auf dem Spiel steht, sagen wir es mal so. Und das motiviert mich einfach immer wieder, sodass ich vielleicht das am Ende noch wieder nach oben bringen kann, dass einfach die Motivation weiterhin da ist, so viel wie möglich zu machen, so viel wie möglich Wissen zu vermitteln, solche Beispiele auch zu nennen, die du ja dann selten eher in den Medien siehst oder eben nur kurz, dass man einfach sich immer wieder daran erinnert, was wir auf der Welt anrichten. Natürlich ist es demotivierend für manche anderen Menschen, aber das sollte es nicht sein, weil wir haben die Möglichkeit eben den Bereich, der noch da ist, wunderbar zu schützen. Es gibt ja durchaus gute Alternativen beziehungsweise auch gute Initiativen. Und dieser Bereich der Natur, den kein Mensch betreten soll, beziehungsweise wo keine Fischerei und keine Jagd mehr stattfinden soll, der soll ja größer werden. Genauso wie diese Insel in Tasmanien, in Bathurst Harbor. Und deswegen macht mich sowas eher glücklich, wenn ich sowas sehe. Aber natürlich auf der anderen Seite weiß ich.
Warte mal, was macht dich glücklich,
wenn diese Insel in Tasmanien, das ist nicht so, nicht der Flussdelfin, der irgendwie faulig auf der Sandbank liegt. Nein, natürlich nicht. Aber solche Orte zu sehen, wo ich weiß, da kommen einfach nur ganz, ganz wenige Menschen hin, beziehungsweise gar nicht. Und die sind eben gut geschützt.
Also, das heißt, das zieht dich, wenn das mit den Flussdelfinen passiert, dann macht dich das kurz traurig, aber es zieht dich nicht wirklich doll runter, weil du sagst, ey, das sind doch jetzt wieder die Beispiele, die einmal mehr deutlich machen, wofür wir jetzt kämpfen sollten. Und du generierst da für dich direkt so eine Energie, so einen Tatendrang draus und sagst, okay, jetzt erst recht, jetzt weitermachen.
Vielleicht
die Botschaften der Wissenschaft noch weiter rüberbringen, um die positiven Beispiele, die du eben auch gesehen hast, auszuweiten.
Ich glaube, das hast du ganz gut formuliert, ja.
Okay.
Ich möchte mich da gar nicht so runterziehen lassen, weil ich weiß, es bringt den Tieren nichts, es bringt mir in dem Fall auch nichts. Und ich glaube, dieser anspornende Faktor, der ist stärker, der bringt uns, glaube ich, weiter. Mhm.
Ja, finde ich spannend. Cool. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Oder die erste.
Wer weiß das schon bei dir?
Ebbe oder Flut? Und du weißt, was dich jetzt erwartet.
Oh, das habe ich schon wahrscheinlich wieder vergessen, aber ich bin gespannt.
Ebbe oder Flut?
Süß oder Salzwasser?
Salzwasser.
Fluss oder Meerdelfin?
Flussdelfin. Würde ich wahnsinnig gerne mal tatsächlich unter Wasser sehen. Sie waren bei mir nah dran, aber die Sicht war halt so schlecht, dass ich sie nicht unter Wasser gesehen habe. Die waren so 5 Meter vielleicht von mir weg. Ja. Die haben ganz genau gewusst, wie ich aussehe und was ich da mache. Aber ich habe sie nicht gesehen. Aber die unter Wasser mal zu sehen, das fände ich wahnsinnig spannend. Es gibt ja tolle Aufnahmen von von Naturdokumentationen, wie die dann einfach durch so einen überfluteten Wald schwimmen und da ihre Tiere und ihre Fische finden. Das finde ich großartig.
Ich glaube ja sowieso, Delfine haben so ein Natürlich haben die den Sinn dafür, aber die wissen ganz genau, wie weit man gucken kann. Und ich habe das schon überlebt, erlebt, über Wasser siehst du, die Delfine schwimmen auf mich zu.
Ja.
Ich muss jetzt nur noch den Kopf unter Wasser machen, dann sehe ich sie. Und dann machst du den Kopf unter Wasser und du siehst sie nicht.
Ja.
Und dann guckst du wieder oben. Nee, da sind sie. Warte, sie schwimmen wieder in meine Richtung. Und du guckst sie an. Und die wissen, glaube ich, ganz genau, wann sie abdrehen müssen, um nicht gesehen zu werden,
oder? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Je nachdem, was es für Delfine halt sind oder wo sie sind. Wir hatten ja vor, oh, das ist schon lange her, ich glaube 4 Jahren, diesen Delfin in der Eckernförder Bucht. Den haben wir ja auch für die Terra X Show mal gedreht. Das war ja auch völlig verrückt. Und der hing ja in der Maske. Also der war ja so neugierig beziehungsweise verzweifelt. Man weiß es nicht genau, weil der war ja schon in dem Moment, wo wir ihn gesehen haben, schwer krank. Aber der war auf jeden Fall so, dass er dir in den Anzug kriechen wollte.
Crazy, ja. Forscher oder Reporter?
Du meinst mich selber? Da würde ich tatsächlich nicht entweder oder sagen, weil ich glaube, ein guter Forscher ist auch ein guter Reporter.
Oder ist das so?
Muss nicht unbedingt sein, aber das sind vermutlich die Besten oder die Wissensvermittlung einfach nach vorne stellen. Mhm. Und trotzdem die Wissenschaft nicht zu kurz kommen lassen. Ich glaube, das ist eine tolle, spannende Kombination. Das versuche ich zu sein. Ich bin ja schon lange kein wirklicher Hardcore-Wissenschaftler mehr. Ich bin ja nicht an irgendeinem Institut oder an der Universität oder bin in der Lehre. Aber ich finde beide Sachen wahnsinnig spannend. Deswegen kein Entweder-Oder. Beides zusammen.
Einmal lasse ich dir das durchgehen. Was an Seen total unterschätzt wird, ist...
unterschätzt.
Wie schlecht
ist das? Ich würde sagen, was an den schwedischen Seen völlig überschätzt war die Sichtweite. Aber an Seen unterschätzt wird.
Uiuiui. Als ich die Frage aufgeschrieben habe, wusste ich noch nicht, dass ich die Seen gar nicht so abgeholt habe. Ja. Aber ich finde das gut. Ich finde, das ist doch super. Das ist doch total schön. Du warst schon wirklich fleißig, was bizarre Tiere angeht. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Ein bizarres Tier der Höhlen- oder Seenwelt, was bisher keine Erwähnung gefunden hat, ist? Mhm. Ich wünsche mir jetzt ein Tier von dir.
Ja?
Die Grottenolme.
Oh, alright, okay. Die Grottenolme habe ich leider persönlich nicht gesehen.
Ach so.
Ja, yeah, das ist Material, was wir nicht gedreht haben.
Ah.
Ja, genau, das Archivmaterial. Ja. Die Grottenolme, um die zu sehen und zu filmen, das ist eine längere Geschichte. Da musst du selbst zum Olm werden, ja, das stimmt. Aber die sind natürlich ganz fantastisch. Die würde ich sehr, sehr gerne mal sehen, weil sie einfach so völlig verrückte Viecher sind, die genau in meine Kategorie passen.
Deswegen hätte ich jetzt eigentlich schon längst damit gerechnet. Ja. Ja, kannst du trotzdem kurz erklären, was das ist für alle, die es nicht, also und ich weiß eigentlich auch nicht, ich habe nur die Bilder gesehen.
Ja, ein Grottenolm ist ist ein Amphibium, also ein Lurch sozusagen. Was reimt sich auf Lurch? Durch. Es gibt einen großartigen Song von Bodo Wartke. Wer den nicht kennt, der muss ihn auf jeden Fall sich sofort mal ein Live-Konzert von Bodo Wartke reinziehen. Da gibt es eben diesen Song. Ich habe vergessen, wie er hieß, aber da reimt. Da kommt genau dieses Wortspiel vor. Fantastisch. Der Grottenolm lebt nur in ganz wenigen Höhlen ich glaube in Kroatien und Albanien, wenn ich mich nicht täusche, jetzt auch wieder ganz gefährliches Pflaster. Auf jeden Fall ist das ein Tier, der unglaublich alt werden kann und der im Endeffekt in einem Larvenstadium stecken bleibt. Das heißt, er hat Kiemen sein ganzes Leben lang. Hat ganz, ganz kleine Augen, wenn überhaupt.
Nee, hat gar keine, glaube ich.
Ist er komplett blind?
Ich glaube ja.
Kann gut sein. Und ist eben auch ein typischer Troglobiont, also ein Höhlenbewohner par excellence, der einfach einen unglaublich langsamen Stoffwechsel hat und ab und zu mal irgendwas, was da vorbeischwimmt, aufschnibbelt und dann wieder ein paar Wochen wahrscheinlich davon leben kann. Und aber dem wachsen halt die ganze Zeit Kiemenbüschel aus dem Kopf.
So wie bei Axolotten.
Ja, Axolotl. Genau.
Ja. Respektvolle Forschung bedeutet für mich.
Respektvolle Forschung. Spannende Frage. Sich im Austausch mit anderen darüber abzustimmen, wie weit man gehen kann und es nicht alleine entscheidet.
Mhm. Im Süßwasser habe ich über das Meer gelernt, dass...
Da die Sichtweite meistens besser ist und man viel schneller Tiere vor die Linse bekommt...
Und jetzt letzte Frage, Terra X-Folgen, auf die wir uns schon mal freuen können, handeln von?
Wir haben dieses Jahr in Palau gedreht. Das heißt, es geht um die Inselwelten des Pazifiks. Da können wir auch sicher irgendwann nochmal drüber reden, weil das war auch sehr erhellend, beziehungsweise auch sehr, sehr, sehr aufregend, weil neben den absoluten Hotspots des Tourismus gibt es da Lebenswelten, die fremdartiger nicht sein könnten und wirklich ein eigenes Universum darstellen, diese sogenannten Salzwasserseen in Palau. Und die weitere Folge handelt vom Mittelmeer. Und da waren die Dreharbeiten tatsächlich, ich muss sagen, wirklich umwerfend dieses Jahr, weil wir uns drei Tiere vorgenommen haben, die mit zu den seltensten im Mittelmeer gehören. Der Finnwal, der Blauhai und die Mönchsrobbe. Und ich habe sie alle drei direkt vor der Kamera oder unter der Drohne gehabt. Das war für mich umwerfend, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir so seltene Tiere direkt live aufnehmen können.
Sehr cool. Also das demnächst auf Terra X und dann wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr oder sowas, vielleicht auch hier im Podcast, würde ich mich drüber freuen.
Da gibt es Uli, sehr spannende Geschichten zu erzählen.
Ja, lieber Uli, vielen lieben Dank, dass du dir einmal mehr die Zeit genommen hast, uns hier mit deinen Geschichten zu erhellen und zu erfreuen. Es hat wieder riesig Spaß gemacht und dieses Mal ein Exkurs weg vom Meer und es hat trotzdem, war wirklich toll. Vielen Dank.
Großartig, vielen, vielen Dank an dich, Christian, und vielen Dank, dass wir hier ein Schlemmertöpfchen saure Gurken teilen konnten. Die müssen wir natürlich noch erwähnen, weil die gibt es nämlich jetzt auch noch.
Genau, wir hören einmal rein, wie Uli die jetzt genießt. Man muss dazu sagen, bevor das Ganze hier losging, ist Uli noch in einen Supermarkt gestürmt und hat gesagt, ich brauche saure Gurken. Und wie wild wurde dann gesucht und als er vor dem saure Gurkenregal stand, war es wirklich wie ein Weinkenner, der die verschiedenen Arten durchgegangen ist und gesagt hat, ah, die mit Honig, da muss man aufpassen, aber hier, das sind eigentlich die besten, ah, die allerbeste Marke, die ist heute nicht dabei. Und am Ende hat er sich dann den Schlemmertopf geschnappt und
saure Gurken werden einfach völlig unterschätzt.
Und die letzte Stunde auf jeden Fall richtig verzichtet, um hier nicht ins Mikro zu schmatzen und deswegen sei es ihm jetzt gegönnt, all das nachzuholen. Uli,
vielen Dank.
Es war schön mit dir. Das war Uli Kunz mit seiner mittlerweile fünften Erscheinung in diesem Podcast. Das heißt, im Schnitt erscheint eine Podcast-Folge mit Uli pro Jahr. Ich finde das großartig, denn ich habe immer richtig viel Spaß mit Uli. Würde mich aber dafür interessieren, was ihr dazu denkt. Mittlerweile gibt es ja richtig viele Leute, mit denen ich schon sprechen durfte und wo ich es persönlich immer total spannend finde, auch mal Updates zu bekommen und zu schauen, was diese Leute mittlerweile so erlebt haben oder wo sie ihr Weg hingeführt hat. Natürlich muss das Ganze auch immer mal wieder mit neuen Gesichtern, neuen Stimmen und neuen Geschichten durchmischt werden und ich hoffe, mir gelingt der Mix dabei ganz gut. Falls ihr der Meinung seid, es sollte noch mehr Geschichten geben von Helden und Heldinnen, die wir schon kennen oder sind viel zu viele Wiederholungsgäste mit dabei, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und ich versuche das, was am Ende dabei rauskommt, ein bisschen zu berücksichtigen. Falls ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge zum Thema Höhlentauchen, dann kann ich euch die Folgen 39 und 40 aus dem Juli 2022 empfehlen. Damals habe ich mit Achim Schlöffel gesprochen und vermutlich ist das eines der Gespräche gewesen, was bei mir das Bild hinterlassen hat, dass Höhlentaucher ganz schöne Haudegen sind. Die Folgen heißen Der Tod taucht mit, genauso wie das von Achim geschriebene Buch. Und ich würde sagen, Name ist Programm. Ganz schön heftige Folgen, aber wer die Nerven dazu hat, der hat sicherlich auch viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich eine Podcast-Empfehlung für euch. Frei raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Abenteurer und Buchautor Christo Förster, den ihr vielleicht auch schon als Gast im Helden der Meere Podcast kennengelernt habt, geht jede Woche der Frage nach, wie es gelingen kann, mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben zu bringen. Dich erwarten verrückte Geschichten, ehrliche Inspiration für große und kleine Abenteuer und Praxistipps für den Alltag. Christo geht es immer um das Entdecken und das Aufbrechen und um die Lust darauf, ganz besondere Momente zu kreieren. In seinem Podcast spricht er mit bekannten Persönlichkeiten wie Benno Fürmann, Christine Thürmer und Tobi Schlegel. Meine ganz persönliche Empfehlung sind die Interviews mit dem Dschungelkind Sabine Kügler und die mit Anselm Panke. Die haben mich wirklich sehr bewegt. Christo erzählt aber auch in Solo-Folgen davon, wie es ihm selbst, zum Beispiel bei einem 100-Kilometer-Marsch rund um Hamburg ergeht, wie es sich anfühlt, 24 Stunden auf einem Baum zu verbringen oder wie es ihm, mit Hilfe der Natur gelingt, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen.
Was ich an Freiraus liebe, dieser Podcast löst in mir eine riesige Abenteuerlust aus und zeigt mir zugleich, dass das nächste Abenteuer nicht weit weg sein muss, sondern schon am selben Tag vor der eigenen Haustür losgehen kann. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge und am besten abonnierst du Freiraus einfach dort, wo du Podcast hörst, um keine Folge zu verpassen. Informationen findest du unter christoförster.com/freiraus.